Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück und aus dem Bauch.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Oh, war das warm, ne? Heute Nacht.
Hier ist warm.
Hier ist warm, ja. Ja, ich mach mal eben das Fenster noch ein bisschen weiter auf.
Habe ich das gesagt?
Wieso hast du das gesagt? Natürlich hast du das gesagt.
Nein, ich habe gesagt, dass mir ist warm.
Ja, also gehe ich und mach das Fenster aus, ist ja voll klar.
Du hörst wieder nur auf dem Apfelohr, ne?
Auf dem Apfelohr?
Appelohr, ja.
Ja.
Appellohr.
Auf dem Appellohr. Ist so. Bin ich? Ja.
Dabei musst du das doch so hören.
Wie denn?
Naja, mir ist warm.
Ja, dir ist warm. Ja, das ist auch klar, dass es warm ist, weil Wetterbericht, wenn du drauf guckst, es sagt, es werden 25, 26 Grad, wir haben Hochdruckgebiet.
Eben, das ist eine
das
ganz
ist
einfache,
überhaupt, das ist, also auf
ist
der
einfach
Sach,
nur ein Fakt.
Auf der Sachebene ist es vollkommen klar. Ja, logisch.
Das ist einfach nur ein Fakt. Wenn ich sagen möchte, dass du bitte schön Fenster zumachen sollst, dann sage ich zu dir, kannst du das Fenster zumachen oder
ja, aber kenne ich ja mittlerweile auch ein bisschen. Und ich weiß manchmal, dass du willst, dass man Sachen letztendlich, die selbstverständlich sind, dass du dann sagst auch, Mensch, das ist doch wohl klar. Warum muss ich das extra noch sagen?
Ja, aber dann sage ich gar nichts. Dann erwarte ich einfach, dass es gemacht wird.
Ja, aber das wäre dann deine Selbstoffenbarung. Das heißt, mit dem Satz offenbarst du letztendlich, also komm, Alter, kümmere dich mal ein bisschen um mich hier. Kann ja wohl nicht angehen. Ne? Du merkst doch selbst, wie warm das hier ist. Also was soll
ja,
das?
Mir ist warm, ne? Verdammte Kiste. Ich fühle mich nicht wohl und irgendwie bin ich auch genervt.
Ja.
Und, ja.
Da haben wir schon den Beziehungsaspekt, ne?
Ja, der Selbstoffenbarung.
Das
und dann die Beziehung ist natürlich, du machst nie, was ich will.
So. Und selbst das, ne? Also wirklich, du siehst mich hier schwitzen und du tust nichts.
Ja. Und kalte Getränke laufen auch nicht am
so,
Bussen, der
ich
Schirmchen
bin dir also
trinken.
Ziemlich egal.
Ja.
Dir ist es egal, ob ich hier sitze, schwitze.
Richtig.
So.
So, seht ihr, so. Leute, genau so läuft
Boah.
Das ab.
Ja.
Die vier Ohren haben wir jetzt geklärt.
So.
Ja, das Auf war unser Podcast.
Und tschüss. Oh, ja.
Guten Morgen,
Guten
ihr
Morgen,
Lieben.
Ja.
Na, ihr...
Ja, wer?
Ja,
ihr
so. Die Millionen Hörer.
Ach, nein, wir machen heute mal sowas Grundsätzliches, haben wir überlegt. Ne? Und
ja.
Was Sie jetzt eben Beispiele von uns gehört haben, war die Demonstration des Vier-Ohren-Modells von einem Professor Friedemann Schulz von Thun. Und Frido, so wie wir ihn freundlich nennen, Frido, der hat uns das beigebracht, weil der lebt in Hamburg, der lebt immer noch, ja, so um die 80 rum, glaube ich, über 80. Und Annika und ich durften ihn also auch über längere Zeit hinweg erleben, in echt erleben, wenn das so, ne? Und das war immer eine Show. Also wenn Frido war damals, der war jung als Professor, irgendwas Anfang 30 in Hamburg. Und der hat den Kommunikationspsychologie, so das war so sein Ding. Und wenn der ein Seminar oder eine Vorlesung, das war wie eine Show, ne?
Ja, weil es auch aufregend war. Es war alles irgendwie ein bisschen neuer und frischer und so.
Und lustig. Und das war so, er ist ein Norddeutscher, hörst du auch, aber der hat so einen norddeutschen Humor und hat Action gemacht. Also das war nie langweilig mit dem, ne?
Ja, man konnte damit ein bisschen was anfangen. Also es war nicht so theoretisch und wie man ja manchmal beim Studium oder beim Lernen dann so Krams lernt, wo du denkst, muss ich das eigentlich jemals wieder verwenden? Aber dieses, das ist so mit dem Beziehungsohr und Appellohr und wie sich das alles nennt. Also wie hören wir etwas?
Ja.
Und wie verstehen wir einander? Oder beziehungsweise, wie missverstehen wir einander?
Darum geht's.
Und das bei jeder, es ist ganz egal, mit wem wir uns unterhalten, es schwingt immer noch mehr mit. Also man muss immer so ein bisschen auch zwischen den Zeilen lesen. Also in den seltensten Fällen ist das wirklich nur reiner Faktenaustausch.
Ja. Und genau das ist der Punkt. Und er sagt, also Frido hat das übernommen von Paul Watzlawick. Ja, jetzt gehen wir mal an, auch den durften wir noch kennenlernen. Und der lebt leider nicht mehr. Und die sind vom Typus, ich finde das so spannend, wenn Menschen sowas entwickeln, was sind das für Menschen, für Persönlichkeiten? Und Friedo, wie gesagt, ist so ein ganz quäliger, aber also eben Norddeutscher, so, aber mit Humor. Und Paul Watzlawick war so ein ganz sehr, sehr kluger, sehr intellektueller, sehr feinsinniger Mensch. Mhm. Also wirklich ganz, der war richtig klug. Konnte, glaube ich, 4-5 Sprachen, aber richtig fließend. Und ich war ja bei dem Mental Research Institute in den 90er Jahren in Palo Alto, wo er dann auch gelehrt hat. Und da durfte ich den, dann hat er mir praktisch noch weiter seine Form der Psychologie beigebracht. Mhm. Und das war spannend. So, und jetzt der Bogen. Friedo hat mit Paul Watzlawick oder hat von aus Paul Watzlawicks Theorie, Kommunikationstheorie, weil Paul Watzlawick hat gesagt, eine Nachricht hat zunächst einmal mindestens 2 Seiten, nämlich die Inhaltsseite und die Beziehungsseite. Ne? Du, so wie wir es jetzt mit der Wand, die Inhaltsseite, das ist wahr, die Beziehungsseite, na komm, Alter, jetzt beweg dich mal. Das war so das, wo Watzlawick gesagt hat und was wichtig ist, die Beziehungsseite, also die Art und Weise, wie du miteinander umgehst, bestimmt auch den Inhalt. Das heißt, du kannst wirklich aus der kleinsten Geschichte, wo der Inhalt vollkommen klar ist, wenn die Beziehung nicht stimmt, kann daraus der schönste Streit entstehen. Mhm.
Gibt dieses fabelhafte Beispiel, das haben die immer benutzt, du hältst an der Ampel und sie fährt und er ist der Beifahrer und er sagt zu ihr, die Ampel ist rot.
Ja.
Also es kann ja bis zur Schlägerei gehen.
Ja.
Also wirklich, wo alles nachher mitkommt,
ja.
Weil es kann ja so weit sein, dass sie sagt, ach, du traust mir nicht zu.
Mhm. Ist mir viel zu blöd. Da,
ich bin zu blöd zum Autofahren.
Ja.
Und immer müsst ihr Männer uns Frauen sagen, was wir zu tun haben. Mhm. Und wir haben sowieso nur 20% Frauen in den Vorstandsetagen. Mhm. Und schon hast du da so eine Diskussion aufgemacht.
Ja.
Und es ging einfach nur darum, es ist rot. Ne?
Ja,
und
so.
Er war sogar vielleicht ganz freundlich gestimmt und wollte sie nur darauf hinweisen, weil er nicht wusste, ob sie es mitgekriegt hat. Oder er wollte einfach...
Oder so, wie man das so lässt. Ich meine, als Beifahrer, wenn du selbst Auto fährst und bist Beifahrer, ich bremse auch immer gerne mal mit oder gebe Gas. Also.
Es kann aber auch sein, wenn man ihn besser kennt, dass er genau das auch sagen wollte.
Ja.
Du bist zu blöd zum Autofahren.
So, oder du bist wieder so abgelenkt oder wie auch immer.
Wie passt du auf deine Umgebung auf? Du hast immer was anderes im Kopf. Leute, ihr kennt diese ganzen Sprüche. Und da weißt du dann nicht, was schwingt das wiederum? Das ist abhängig davon, wie die Beziehung der beiden Personen ist.
Ja.
Und ihr kennt doch das selber auch. Eine ganz einfache Sache. Guck doch mal im Kühlschrank nach, mach doch das große Licht an, kann wirklich zu einer Katastrophe führen. Einfach in der Kommunikation, weil die Beziehung Missverständnisse, unterschwellige Botschaften mitschwingen.
Oder eben du hörst sofort wie ich, das ist wirklich so, deswegen bin ich vielleicht auch Psychologe geworden, du hörst alles auf dem Appellohr. Das heißt, was immer du sagst, und das nervt Annika, ne? Das nervt dich dann auch, weil ich springe dann immer gleich und sie sagt, nein, ich habe doch nur gesagt, es ist warm. Nun bleib doch mal sitzen, musst du doch nicht gleich aufspringen.
Grunde verhindert das eigentlich so, wenn jemand immer alles auf dem Appellohr hört, eine gleichberechtigte Unterhaltung auf Augenhöhe, weil du ordnest dich immer unter, du wartest immer drauf, dass du für den anderen etwas tust. Ne? Und wenn der irgendetwas sagt, interpretierst du schon wieder irgendeinen Aufruf da rein. Es gibt mir dann aber nicht die Möglichkeit, in aller Ruhe über irgendwas nachzudenken. Also wenn ich sage, ich überlege gerade, möchte ich gerne in die Soße noch ein bisschen Sojasauce tröpfeln, dann springst du gleich und nimmst die Sojasauce. Ich habe aber erst gesagt, ich überlege. Normale Reaktion wäre darauf zu sagen, ich probiere mal. Ich finde nicht, ich finde ja. Also selbst dein Part in dieser Unterhaltung.
Ja.
Dann kann ich das auch nochmal probieren und wir beide stellen fest, jo oder nö. Also man nimmt durch sowas, es hört sich so harmlos an, aber man nimmt durch sowas, was eigentlich so harmlos daherkommt, dem anderen auch seine Selbstständigkeit.
Stimmt. Und ich glaube, du überlegst dann auch, willst du das überhaupt sagen, was du sagen willst, weil du weißt ja, Tilly springt gleich auf.
Ja.
Oder
ja.
Du sagst gleich, ich will nicht, komm, hör erst mal zu. Du musst nicht gleich aufstehen, du musst ja. Es ist wirklich wahr. Aber da seht ihr, mit so einer, also und das ist jetzt wieder zurück zu Friedrich Schulz von Thun, der hat das weiterentwickelt, was Watzlawick, ne, mit der Inhaltsebene, Beziehungsebene, da hat gesagt, okay, Paul Watzlawick, da gibt es aber noch zwei andere Ebenen. Das ist eben die Appellebene und die Selbstoffenbarungsebene, weil jeder, wenn du etwas ausdrückst, drückst du auch immer was von dir selbst aus. Mhm. Wenn du ausdrückst, die Ampel ist rot, drückst du vielleicht auch raus, ich habe ein bisschen Schiss, dass du hier die Ampel übersiehst. Na, und ich bin ein vorsichtiger Mensch, ich bin ein vorsichtiger Fahrer, du fährst mir wieder viel zu schnell. Kann alles so mitschwingen. Mhm. Und das macht das, damit verdienen wir Kommunikationsbildung unser Geld. Ne? Genau mit diesen, mit diesen vier verschiedenen Ebenen und diesen Missverständnissen, die dadurch entstehen. Du redest auf verschiedenen Ebenen und du nimmst es auf vier verschiedenen Ebenen auch wahr. Mhm. Du hast also,
oder Mischebenen, ne?
Oder wie auch immer. Das heißt, du redest mit vier Schnäbeln und du hörst dein Gegenüber mit vier verschiedenen Ohren. So. Mhm. Leute, und jetzt wird's aber richtig kompliziert. Aber man kann es klären und das nennen wir Klärungshilfe. Mhm. Und das, ja.
Und ganz zugrunde liegt dem Ganzen, kommen mir jetzt noch zwei Sätze dazu, die auch wichtig sind. Mhm. Watzlawick hat diesen wundervollen Satz gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren.
Ja, so schön.
Das heißt, selbst wenn du die Klappe hältst, wenn du nichts sagst, du stehst an einer Ampel und guckst drauf und sagst, die Ampel ist rot und guckst dann betont eisig aus dem Fenster. Dann ist dieses, ich gucke betont aus, eisig aus dem Fenster, sagt im Grunde noch mehr als dein, die Ampel ist rot, weil damit sagst du dann, und du bist wieder zu blöd, es zu sehen, ich muss dir alles sagen, du bist so auf mich angewiesen, wenn ich nicht wäre, würdest du untergehen.
So.
Zum Beispiel. Ja. Und was auch noch wichtig ist, ist diese Geschichte, die Uraltgeschichte Nähe und Distanz.
So.
Alle Ohren, die wir haben, werden im Grunde nochmal gefiltert dadurch, wie wir miteinander umgehen, wie dicht stehen wir dem anderen. Also wenn ich zu Tilly sage, mir ist warm und wir sind sehr nahe miteinander und ich bin ein Nähemensch, dann möchte ich vielleicht auch Nähe dadurch erreichen. Mhm. Du sollst etwas für mich tun. Mhm. Ich möchte, dass du mir ein kaltes Getränk holst, mich umsorgst vielleicht, ein Fenster öffnest, den Ventilator anmachst, einen Eiswürfel auf die Stirn packst. Weißt du so, bin ich ein Distanztyp, kann es sein, dass es wirklich eine reine Angabe dessen ist, es ist warm. Und dann könntest du, weil du mich erkennst, sagen, es sind 28 Grad. Hm. Das ist die faktische Ebene. Hm. Wenn du weißt, ich bin ein Nähetyp, holst du mir den Eiswürfel. Hm. Und das ist bei jeder Geschichte, die man so kommuniziert, schwingt das auch noch mit. Das finde ich so interessant. Mhm. Also es ist ja ein Unterschied, wenn du dich jetzt gut mit deinem Boss verstehst, mit deinem Chef, und der kommt morgens ran und sagt, wird hier überhaupt gearbeitet? Dann fängst du an zu lachen und sagst, nee, also nach dem Frühstück brauche ich erstmal 8 Stunden, um wach zu werden.
Jo.
So, Lacher, haha, dann bringe ich mal einen Kaffee, alles gut. Weil ihr euch kennt, ihr habt ein nahes Verhältnis, es ist ein Nähetyp, ihr habt schon mal auf einer Weihnachtsfeier alle zusammen Bier getrunken. Er hat immer morgens einen lustigen Spruch. Aber jetzt stellt euch vor, das ist doch ein Distanztyp. Einer, der dir wirklich wie so ein Erbsenzähler die Überstunden nachzählt und Überminuten und der genau verlangt, dass du um Punkt 9 Uhr den Griffel in die Hand nimmst oder die Maus oder was immer du tust. Wenn der reinkommt und sagt, wird hier überhaupt gearbeitet, weißt du, es ist eine Kritik. Mhm. Und er sagt damit, ihr arbeitet nicht. Das ist sein Fakt.
Ja.
Und er wird hier vorrechnen, wie viel das den Betrieb kostet, dass du jetzt um 8:50 noch nicht dastehst mit rotem Kopf oder so, keine Ahnung, und dir lieber einen Tee kochst. Das, ne? Und das wiederum, das heißt, jedes, alles, was wir überhaupt nur von uns geben, wird sowohl mit den verschiedenen Ohren gehört, aber auch durch Nähe, Distanz
Und dann gibt es noch zwei andere Ebenen. Jetzt, ihr kriegt jetzt einen Haufen Theorie, aber da müsst ihr jetzt durch, weil es ist wirklich spannend. Also, was Annika gesagt hat, mit Nähe und Distanz, das ist ein Modell, das hat tatsächlich auch ein Freund und wie soll ich sagen, den habe ich auch kennengelernt, der heißt Christoph Thomann, auf der Grundlage auch von Fridos Fionn-Modell weiterentwickelt, im Rahmen einer Klärungshilfe so. Und das, er sagt, dass jeder Mensch vier Tendenzen in sich trägt. Nähe, Distanz hat Annika erklärt. Dann gibt es aber auch noch Dauer und Wechsel. Das heißt, es gibt Menschen, die brauchen sehr viel Dauer. Das sind Menschen, die lange Beziehungen führen, gerne immer am selben Urlaubsort sind, lange im selben Job bleiben, weil sie brauchen diese Dauer, um sich wohlzufühlen. Und dann gibt es natürlich die Gegenseite, die Wechselmenschen, die werden wahnsinnig, wenn Routine eintritt, in der Beziehung, im Job, im Urlaub, die brauchen, die sind auf Partys immer so diese schillernden Menschen, die immer auf der Tanzfläche auch brillieren und so. Wir haben also, wie in einem Kompass, stellt ihr das mal vor, ihr habt Nähe, Distanz, also wie Norden ist oben, ne? Distanz ist dann unten und ihr habt Dauer und Wechsel, also wie Osten und Westen. Wir alle haben diese Tendenzen in uns, aber einige leben einige von diesen Tendenzen überwältig. Deswegen Nähe-Menschen, Distanz-Menschen, Daumen-Menschen, Wechsel-Menschen. Und das jetzt noch zusammen mit unserem Kommunikationsmodell. Dann habt ihr mal so einen Glimpse dafür, was Psychologen, auch gerade im Paar oder in Systemberatungen in Betrieben, was wir da so treiben. Wir versuchen das nämlich auseinanderzudröseln und den Leuten klarzumachen, wo liegen jetzt hier die Missverständnisse begraben. Uiuiui. Und so weiter und so fort.
Weil natürlich, wenn man merkt, es gibt große Missverständnisse, man möchte das ändern, das ganze System, man kann ja ein bisschen daran auch arbeiten, dann ist es natürlich toll, wenn man erstmal feststellt, wie ist das überhaupt? Also, was tue ich jetzt eigentlich? Genau. Was höre ich da eigentlich? Ja. Wie mache ich das?
Ja, genau.
Und es ist natürlich auch gut, sich zu überlegen, warum ist das eigentlich so? Warum hören wir mit vier Ohren? Das hat natürlich einen psychologischen Ursprung. Einmal natürlich hat es damit zu tun, der Mensch ist ein soziales Wesen.
Oh ja.
Ist einfach so.
Er heißt Trump. dann ist er kein.
Nee, okay. Aber das heißt, es ist schon evolutionär irgendwie überlebenswichtig, nicht nur zu verstehen, was jemand sagt, sondern auch zu wissen, was will der eigentlich von mir? Wie steht der zu mir? Was sagt das über den anderen aus? Und diese Mehrdeutigkeit ist natürlich auch für mich ein Schutz. Und wenn ich das ein bisschen mehr durchleuchte, kann ich mich besser anpassen. Das ist wichtig für die Gruppenbildung. Und deshalb ist es natürlich, haben wir uns im Laufe der Menschheitsgeschichte angewöhnt, zwischen den Zeilen zu hören, um natürlich die sozialen Situationen besser zu verstehen. Und dann gibt es natürlich diese sogenannten psychodynamischen Wurzeln als zweites. Das ist das, was Tilly schon erwähnt hat, von Freud und von Rogers und wie sie alle hießen. Das ist so diese Selbstoffenbarungsseite, die also an dieses Menschenbild erinnert, dass eine Kommunikation, wenn wir etwas sagen, auch immer ein Spiegelbild unseres inneren Selbst ist. Also wenn ich innerlich traurig bin und sauer bin und frustriert bin, Burnout habe, sage ich bestimmt andere Dinge oder stelle sie anders dar und meine vielleicht mit einem Satz was anderes, als wenn ich gut drauf bin und habe mich gerade verliebt. Also das ist einfach eine Tatsache, dass wir natürlich mit allem, was wir sagen, uns auch immer ein bisschen öffnen und da natürlich dann Selbstoffenbarung nach Carl Rogers betreiben.
Ne? Genau. Und Rogers, nur ganz kurz, ein Begründer der Gesprächspsychotherapie, auch der hilft schon lange nicht mehr, und der sagt, es ist unglaublich therapeutisch hilfreich, wenn du als Therapeut deinem Klienten gegenüber ihm die Möglichkeit gibst, ohne dass du reinsappelst, was ich jetzt mal so nachfrage, ohne dass ich da so mein Selbst zugebe, dem wirklich den Raum, den geschützten Raum gebe, sich selbst zu erkunden, sich selbst zu explorieren. Und allein da kommst du dir selbst auch schon auf die Schicht. Und das ist so erholsam. Einmal, der wirklich dir richtig aktiv zuhört, so ist das andere Wort, dich auch wirklich tief versteht, und dann kommst du dir selbst aus die Schliche. So.
Und bei diesem mit Menschenbild, bei dieser ganzen Geschichte, geht es natürlich auch darum, dass auf dieser Beziehungsebene, da ist es natürlich auch wichtig, dass wir über unsere Bedürfnisse, zum Beispiel nach Anerkennung, sprechen. Oder dass wir Bindung brauchen. Oder dass wir manchmal auch Sachen, die wir selber empfinden, auf andere übertragen. Das spielt da alles eine Rolle. Also ihr merkt, wie kompliziert das eigentlich ist, zu sagen, die Ampel ist rot, ist eigentlich so eine ganz einfache Sache. Nun kommt aber dieser ganze Salat dann auch mit. Ne? Und dann war natürlich auch in diesem Bereich, war natürlich auch Paul wieder richtig aktiv, ne? Paul Watzlawick. Da geht es dann natürlich auch darum, um die sogenannte Meta-Kommunikation. Ist jetzt nicht irgendwie unser fröhliches Rauschwein, sondern das ist die Meta-Ebene. Also was schwingt doch über den Ganzen? Warum unterhalten wir uns überhaupt darüber? Was ist jetzt los? Also was ist jetzt politisch vielleicht irgendwas gesellschaftlich? Irgendwo schwimmt noch da was mit, ne? Dann ist als dritter Punkt natürlich, lass mich das mal unters Wort bringen hier. Natürlich wichtig vor dieser ganzen Geschichte, dass man sich immer klar macht, dass unser Gehirn Sprache nicht eins zu eins und, also man könnte fast sagen, linear verarbeitet, sondern so mehrdimensional. Man geht da emotional ran. Du hörst die Fakten. Du verarbeitest durch. Du hast Erinnerungen.
Du wirst getriggert.
Du wirst getriggert. Also das spielt ja auch alles eine Rolle. Und während du den Sachverhalt, die Ampel ist rot, sofort verarbeitest, klar, rot, Signalfarbe, hast du kapiert, laufen aber diese anderen Sachen noch oft unbewusst ab. Und in diesem unbewussten Zustand können sie wieder deine Gefühlswelt triggern. Also du merkst, nur ein einfacher Satz, die Ampel ist rot, schon kann also dazu führen, dass du auf einmal höllisch nervös wirst. Weil es, ohne dass du wirklich bewusst drüber nachdenkst, wieder in dir dieses Gefühl auslöst, was du als Kind schon gehabt hast. Du bist wieder nicht genug, du kriegst das sowieso alles nicht hin, du bist zu doof dafür. Und schon fängst du an zu zittern und machst womöglich tatsächlich einen Fehler.
Ja.
Ne? Und dann geht es natürlich auch darum, dass der vierte Punkt bei dieser ganzen Geschichte, was ist eigentlich unser Lieblingsohr? Also wie sind wir individuell geprägt worden in der Kindheit? Wie war das da eigentlich? Also wenn wir zum Beispiel in unserer Kindheit immer wieder kritisiert worden sind, dann fühlst du dich natürlich auch als Erwachsener in der Kommunikation immer angegriffen. Das heißt, du hörst alles über das Beziehungsohr. Und sagen wir mal ehrlich, wir alle kennen doch Leute, denen kannst du sonst was erzählen. Der Getränkeautomat streikt, die fühlen sich persönlich angepisst, weil jetzt der Kakao nicht durchläuft. Das ist so, das kennt ihr, das ist so, da weißt du eigentlich, dass der wirklich als Kind auch vielleicht darunter gelitten hat, dass er nicht genug war. Und dass er immer das Gefühl hat, wenn jetzt irgendwas schiefläuft oder wenn ihm irgendjemand was sagt, dann ist er persönlich beleidigt. Mit solchen Menschen ist es extrem schwer, ein normales, objektives Gespräch womöglich mit Kritik zu führen. Also dem zu sagen, dass auch schon in Kindertagen, dass seine Arbeit nicht so toll war, seine Schularbeit oder irgendwas, oder dass er diesmal nicht die Medaille im Sport da bekommen hat. Schwierige Angelegenheit.
Also nicht Feedback, so doll, ne? Feedback mit diesen Menschen ist schwierig. Frieda hat gesagt, die liegen auf der Beziehungslauer.
Ja.
So, also genau, das Beziehungsohr bei denen ist ganz, ganz groß. Da hat er auch so gezeigt. Achso, nebenbei, es gibt in Bücher, drei Bände, Miteinander reden, und im ersten Band von Friedrich Schulz von Thun, da ist das nochmal genau auch noch aufgedröselt. Aber da seht ihr wirklich, in einem Satz kann ein echtes Drama sein. Und ich habe es mit Klienten zu tun, die genau das haben. Ne? Die haben sie wirklich eine Kindheit gehabt, wo sie darauf angewiesen waren, zu ahnen, was meint Mutti, was meint Vati denn? Genau. Wie ist die drauf? Ist sie wieder besoffen? Ist sie wieder brutal? Wie ist denn das? Das ist überlebenswichtig. Und die haben ganz feine Antennen entwickelt. Wie so R2D2 mit feinen Antennen. Und checken immer ihr Leben lang, wie ist der andere drauf?
Mhm.
Auch als Erwachsene nachher.
Ja, weil es bei denen in der Kindheit ja auch wahrscheinlich bei diesen Sätzen, die die Eltern dann gesagt haben, gar nicht um die Sätze ging, sondern eigentlich immer darum, wie ist der Zustand gerade?
Muss ich mich in Deckung begeben?
Ja,
gibt's
genau,
gar sowas. Muss ich so, wie ist denn das?
Oh, andere das ist Sache,
Drama.
Ja, das ist Drama. Eine andere Sache zum Beispiel ist, wenn du als Kind immer auf Leistung getrimmt wirst.
Oh ja.
Also weil deine Umgebung immer alles irgendwie
mit Zensuren belegt hat.
Mit Zensuren belegt oder so, dass du irgendwann das Gefühl hast, du bist so der Befehlsempfänger. Das heißt, du wartest immer drauf, was soll ich tun? Das ist deine grundsätzliche Frage. Und du hörst alles auf dem Appellohr. Ganz egal, was es ist, du hörst es auf dem Appellohr. Weil man dir beigebracht hat, dass du dann wertvoll bist, weil du ja was zu tun hast.
Genau.
Ne? Und das erklärt auch dieses Mitschwingen, dieses psychologische Mitschwingen im während der Kommunikation. Dass du immer irgendwie, da schwingt immer so die Geschichte, dass viel über dich, über deine Kindheit, über die Erwartungen, über das, wie du geprägt worden bist. Ne? Und das heißt, diese vier Ohren, das sind auch wirklich diese vier Aspekte, die wir da haben. Und das bedeutet einfach, Kommunikation ist insgesamt viel komplexer als dieses einfache, dass die Ampel ist rot. Und wir sind soziale, emotionale, reflexive Wesen. Und unser Gehirn ist ständig auf soziale Sicherheit bedacht und scannt alles. Und unsere psychologische Geschichte schwingt immer mit. Ne? Und Schulz von Thun, um das abzuschließen, hat dazu gesagt, der Mensch ist ein mehrdimensionales Wesen und seine Kommunikation ist es auch.
Ja, so ist es.
So, das wollte ich doch mal loswerden.
Dankeschön.
Diese vier Punkte.
Das ist die Grundlage.
Ja.
Das ist wirklich, Dankeschön. Das ist nochmal so richtig zusammengefasst, die Geschichte. Und jetzt zu erkennen, welcher Typus bin ich denn jetzt? Bleiben wir, weil es am einfachsten ist, bin ich so ein Nähe-Mensch? Bin ich derjenige, der braucht Menschen um sich herum, der will Liebe geben, der will aber auch geliebt werden, der geht auf in Geben, also der nimmt auch ungern, also der nimmt gerne Liebe und Zuneigung, ja, aber ansonsten ist er fühlt sich wohl im Geben, im Schenken und nicht so sehr so. Oder bin ich eben eher der Distanzer? Ich fühle mich wohl mit mir selbst. Ich löse gern intellektuelle Probleme. Ich sitze gern vor meinem Rechner und puzzle da vor mich hin. Menschen sind mir zu anstrengend. Also da weiß ich auch manchmal nicht so richtig, was fange ich bei denen an. Also ich bin da eher so mit mir alleine. Bin ich ein Wechselmensch? Ich muss immer irgendwie Leute um mich herum haben. Das wird mir jetzt langweilig, wenn nicht echt schön ist. Also ein Moment für mich so ganz alleine, nee, oh Gott, fällt mir die Decke auf den Kopf.
Und das Schlimmste ist Routine. Jeden Morgen den gleichen Tee geht gar nicht.
Ja, und oder bin ich denn genau der gegenteilige Mensch, der diese Dauer braucht? Dich musst du, ich bin zufrieden mit dem, so wie es ist, habe ich so eingerichtet. Ich muss sie ständig woanders, ich muss sie ständig Abenteuer haben. Nee, lass mich mal so, da fühle ich mich ruhig.
Wir fahren seit 25 Jahren auf denselben Campingplatz. Das ist so, und wohlgemerkt, nichts davon ist schlecht oder gut.
Nein.
Das ist einfach nur eine Tatsache. So unterschiedlich sind wir Menschen.
Und da ist so ein Punkt, erkenne dich selbst, wozu neige ich. Das ist nie 100%. Es kann auch je nach Stimmung kann mal unterschiedlich sein. Mal habe ich Bock auf Party und Wechsel, mal will ich lieber meine Ruhe haben. Das ist so unterschiedlich. Dieses Nähe-Distanz-Modell beruht auch da nochmal auf einer Theorie von Fritz Riemann. Fritz Riemann, ehrenwerter Psychologe, lebt auch schon lange nicht mehr, hat ein Buch geschrieben, Grundformen der Angst. Und daraufhin hat Frido und sein Freund haben dann da eben halt dieses Nähe-Distanz-Modell draufgepackt. All diese Sachen dienen der Angstabwehr. Ne? Viel Nähe, meine Angst wird geringer. Viel Distanz, meine Angst wird geringer. Viel Dauer, meine Angst wird geringer. Viel Wechsel, toll, ich kann mich ablenken, meine Angst wird geringer. Da sieht er, das Ganze hat ganz, ganz viel mit uns innen zu tun.
Und warum ist das so? Wir Menschen möchten uns eigentlich in unserem Leben sicher fühlen.
Ja, das ist wichtig.
Und merken wir alle, im Moment ist die ganze Situation unsicher. Schon fühlen wir uns alle richtig gut gestresst. Das ist wir brauchen eine gewisse psychologische Sicherheit.
Ja.
Einfach, um uns in unserem Leben, in unserer Familie, in unserem Umfeld wohlzufühlen. Mhm. Und wir merken immer, wenn das in Schieflage gerät, weil wir vielleicht Probleme nicht lösen oder irgendwer Mist baut oder ich weiß nicht, die Familie kruckelt oder wir überhaupt irgendwelche Problematiken in unserem Leben haben, dann ist diese Sicherheit nicht da. Wir spüren wieder Angst. Manchmal verfallen wir dann in olle Fehler, obwohl wir ja eigentlich darüber schon längst nachgedacht haben, machen das gern nochmal und fangen wieder an und zu sagen, ah, Schietkram, ja.
Ja,
ne?
Psychologische Sicherheit auch, komm, wir machen jetzt hier einen Rundumschlag. Das ist so für mich im Moment so ein ganz wichtiges Thema. Auch was heißt im Moment eigentlich schon sehr, sehr lange. Ich habe mich damals in meiner Diplomarbeit über sichere Bindungen zwischen Eltern und Kindern beschäftigt und auch geforscht. Es ist die Grundlage. Also wenn ein Baby satt ist und so und trocken ist, dann kommt als nächstes das Gefühl, ich will mich sicher fühlen. Und meistens geht es auch einher, ne? Deswegen so stillen, all und Ruhe miteinander, füttern mit Mutti und so weiter und so fort. Das gibt mir
Spaß
das Gefühl.
Mit Papa
so,
oder mit Freunden
genau.
oder mit Bruder oder
und
keine Ahnung.
Und das gibt mir das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit. Mhm. Das ist zentral. Wenn du das nicht gehabt hast, hast du eine Hypothek.
Ja. So. Und wir kennen ja genügend Menschen und ich denke, unter euch sind auch viele, die genau wissen, dass es in der Kindheit ganz schöne Lücken da gegeben hat.
Ja, ja.
Und ihr wisst genau, dass ihr da bis heute dran zu krapsen habt. Das
ganz
ist völlig
genau.
normal. Und ist auch eine Katastrophe, ist im Grunde, ja, was heißt eine Katastrophe, aber es ist im Grunde, zeigt, wie wichtig das für uns ist.
Mhm.
Das ist es eigentlich. Es zeigt wirklich, wie wichtig diese Kindheitserfahrung wirklich für unser Leben sind.
Ja. Heißt nicht, dass man jetzt, wenn man eine berühmte, schlimme Kindheit gehabt hat, dass man da nie wieder was dran ändern kann.
Nein.
Im Gegenteil.
Aber man muss unheimlich ackern, um da irgendwie sich von zu lösen.
Ganz genau.
Erster Schritt ist ja überhaupt erstmal zu erkennen, dass das so war. Zweiter Schritt ist für sich zu entscheiden, ich will das nicht haben.
Ja.
Ich will das nicht genauso machen mit meinen Kindern.
Ja.
Ich möchte das nicht genauso erleben. Ich möchte dieser Mensch nicht sein.
Mhm.
Ich möchte mich verändern. Und das bedeutet jahrelange Arbeit.
Mhm. Aber es gibt, und das macht ja meinen Job auch so spannend und macht mir auch unglaublich Freude. Es gibt Menschen, die schaffen das mit Hilfe, mit meiner Hilfe auch, das zu analysieren. Da haben wir wieder, ne? Ich analysiere dann mit denen, warum reagierst du so?
Mhm.
Na, was ist denn da los? Und da kommen wir auf das Nähe-Distanz, da kommen wir auf die verschiedenen Ohren zu sprechen. Und die Erkenntnis, oh ja, so ist das. Das hörst du hier, das siehst du auch im Gespräch. Da gehen bei denen so viele Seifen wieder auf. Und dann können sie auch da so vorhanden mit dem Partner, mit Freunden, mit Freunden drüber reden und sagen, ja, ich weiß, ich bin da empfindlich. Na, also wenn du mich alleine lässt im Streit, wenn du abhaust, weil wir uns geschritten haben, das ist für mich die Höchststrafe. Da drehe ich durch als Nähemensch. Ich kann es nicht ertragen.
Mhm.
Oder umgekehrt kannst du auch sagen, weißt du, wenn wir uns gestritten haben, ich brauchte meine 5 Minuten erstmal Ruhe. Ich muss darüber nachdenken. Und dann können wir weiter drüber reden. Versteht ihr? So unterschiedlich. Und ich versuche dann immer so eine Art Gebrauchsanweisung für jeden Einzelnen, auch für das Paar, zu geben, so willst du behandelt werden, damit es dir gut geht. Um psychologische Sicherheit im Team, damit arbeite ich jetzt auch gerade ganz viel. Wir wissen, wenn sich Teams sicher fühlen, heißt, jeder kann das auch sagen, was er gerade denkt, ohne dass er dafür gedisst wird, geblamed wird. Jeder kann auch ausdrücken, was ihn gerade so bewegt.
Mhm.
Das sind Teams, die geben auch Fehler zu, die sagen, na, da habe ich einen Bock geschossen, tut mir leid. Das sind erfolgreiche Teams, jetzt 100.000 Mal in Forschung festgestellt, wenn die sich sicher fühlen, dann sind die innovativ, dann haben die Spaß an der Arbeit, dann haben die Energie, dann haben die neue Ideen. Das ist so, das ist wieder eine Sicherheit als Grundlage von dem, wie so ein Team eben auch gut funktioniert.
Ja, und wir alle haben bestimmt in unserem Berufsleben mal früher oder später auch eine Gruppe oder Arbeitszusammenhänge kennengelernt, in denen das nicht so war.
Ja.
In denen man das Gefühl hatte, beim nächsten Fehler
Kopf ab.
Kopf ab. dann kriege ich ja wirklich Probleme.
Ja, rausschmissen.
Und, wo dann Leute intrigieren oder schlecht über einen sprechen oder man vor den Chef zitiert wird, wo Leute einen in die Pfanne hauen. Und du weißt einfach, wie schlecht es dir dann geht.
Ja.
Und du merkst einfach, wie dann früher oder später auch psychosomatische Störungen auftreten. Du weißt, wenn du morgens zur Arbeit fährst, hast du wieder Bauchweh. Und so. Und da muss man sich gut überlegen, wie man damit klarkommt.
Ja.
Das muss man nicht lange ertragen. Also da muss man irgendwie versuchen, einen Ausweg zu finden. Ne? Aber es ist ja generell die Frage, wenn ich jetzt weiß, ich bin als Kind also auf ein bestimmtes Ohr gedrillt worden oder ich habe jetzt alles, höre ich unter einem Beziehungsohr, ich bin sehr empfindlich, fühle mich schnell beleidigt und so weiter. Wie mache ich das eigentlich, dass ich jetzt daran arbeite? Wie kriege ich das eigentlich gebacken? Und darum ist es ja erstmal wichtig zu, jede Veränderung beginnt im Grunde mit Bewusstheit. Das heißt, ich muss mir als erstes klar machen, was ist denn eigentlich mein Lieblingsohr? Womit höre ich alles?
Welcher Typus bist du, genau.
Und höre ich da zum Beispiel, wenn ich immer das auf diesem Beziehungsohr beispielsweise höre, höre ich eigentlich immer, du bist nicht gut genug. Ja. Da habe ich das Gefühl, der sagt zu mir, die Ampel ist rot und ich höre, du meinst, ich bin nicht gut genug, du meinst, ich bin zu blöd, das zu sehen. Höre ich das eigentlich immer? Und dann ist es wichtig zu überlegen, was mache ich jetzt? Und da wäre so ein kurzer Ohrcheck vielleicht ganz gut.
Geh mal zum Ohrarzt.
So. Naja, dass ich mir immer überlege, mit welchem Ohr habe ich das jetzt eigentlich gehört? Könnte ich es auch mit einem anderen Ohr hören? Das ist ja die Frage. Und dass ich grundsätzlich als zweites dann, wenn ich festgestellt habe, mit welchem Ohr höre ich überhaupt, ein bisschen mehr das Sachohr trainiere. Dass ich also versuche, mir bei jeder Sache, die ich höre, einmal zu überlegen, was ist denn der reine Sachinhalt? Worum geht es eigentlich wirklich? Also, wenn ich das Emotionale kurz mal weglasse, was bleibt denn dann übrig? Also, Beispiel, ich sage zu dir, du hast das Fenster offen gelassen. So, und du hörst auf dem Beziehungsohr, wieder mache ich alles falsch. Auf dem Sachohr, aber ist es doch einfach, das Fenster ist auf dem Punkt, da ist nicht mehr.
Ja.
Und da könntest du dir das wie so ein Detektiv eigentlich das machen, dass du jeweils immer erstmal überlegst, was ist der so neutrale Kern.
Ja.
Also gerade wenn ich immer dieses Gefühl habe, jeder will mir an den Karren pinkeln, dass ich erstmal überlege, ich will das jetzt mal anders machen. Ich höre erstmal, ich nehme mal tief, hole mal kurz Luft und überlege, was ist der reine Sachinhalt? Und dass ich auch erstmal genau als dritten Punkt dieses Atmen ernst nehme. Also gerade wenn dieses Beziehungsohr immer Alarm schlägt, dass ich innerlich erstmal Stopp sage. Und dass ich ganz tief einmal ein- und ausatme. Ne? Das ist ein altes Muster. Ich muss nicht sofort reagieren. Das ist immer das, was du sagst mit dem Spalt.
Oh, das ist leider nicht von mir, sondern von Viktor E. Frankl, auch ein bekannter Psychologe, auch der lebt nicht mehr. Der hat gesagt, zwischen Reiz, also zwischen das Fenster ist offen, ist ja wie ein Reiz, und Reaktion, aha, ich mache wieder alles verkehrt. Da ist ein Spalt, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Spalt. Und dieser Spalt, so sagt er, das ist deine Freiheit. Das ist der Spalt, in dem du denken kannst, in dem du nachdenken kannst.
Das ist deine Reaktionszeit.
Das ist deine Freiheit, wie will ich reagieren? Und dann, okay, dann reagierst du so und so. Ganz praktisch kann auch sein, wenn du dich wieder angefressen fühlst, also das, ich muss erstmal drüber nachdenken oder ich brauche ein bisschen Zeit und so und du reagierst noch nicht. Also du bist nicht so, ne, nicht so konditioniert, sondern du versuchst, wie gesagt, diesen Spalt auszufüllen mit Denken und dann. Generell, ne? Also wenn du dich überfordert fühlst mit irgendwelchen Sachen oder du weißt nicht, wie meint der, die das wirklich, und du willst dich gleich so reagieren wie früher, dann sagst du dir innen drin, jetzt mal Ruhe. Jetzt drüber
einmal
nachdenken.
Tief einatmen. Und dann kommst du nur zu Nummer 4, indem du nicht interpretierst. Weil das geht ja wieder um deine Sicht der Dinge. Sondern, dass du fragst. Frag nach. dass du dann sagst, hey, wie meinst du das gerade? Ist das nur eine Feststellung oder ist das Kritik? Mhm. Wie hast du das gemeint?
Ja.
Und das schafft nämlich Klarheit. Vielleicht ist der andere ganz irritiert und sagt, wieso? Das Fenster ist offen. Das war eine Feststellung. Oder sagt, Mensch, ich habe mich nur gewundert, ob das die ganze Nacht offen steht. Ich habe meine Papiere da unter oder mein Laptop steht in der Nähe. Mhm. Oder keine Ahnung. Und du merkst auf einmal, das hatte mit dir gar nichts zu tun. Genau.
Oder sagst du, ich habe dir das schon 20 Mal gesagt, du kriegst das bloß gar nicht mehr mit, dass ich jetzt bei der Kälte wirklich nicht mit offenem Fenster schlafen möchte. Mhm. Und ich bin eingeschlafen und du hast es wieder nicht zugemacht, obwohl du später ins Bett gegangen bist.
Mhm. Und wir uns darauf geeinigt haben.
Da haben wir die Metaebene.
Genau. So, dann kannst du sagen, oh Mensch, ja. Also das heißt, du kannst das ziemlich schnell sortieren und kannst dann dahinter kommen, dass nicht jeder Satz gleich automatisch als Angriff gemeint ist. Und das ist vielleicht sinnvoll, auf eine freundliche Art nachzufragen. Je nachdem, wie die Beziehung ist, wenn das ein Freund oder eine Freundin ist, kannst du natürlich auch fragen und kannst auch sagen, du, aufgrund meiner Kindheit, ich fühle mich immer sofort angepisst. Das finde ich überhaupt nicht lustig.
Tut mir leid.
Aber das war bestimmt nicht so von dir gemeint. Mhm. Und da kann der andere sagen, nee, also war wirklich.
Ne? Und das ist ein Traum. Ne? Das ist auch ein Psychologentraum. Auch von Friedrich Schulz von Thun war einer, der hat die Theorie entwickelt, aber der wollte die nie verstauben lassen. Mhm. Das war ja ein ganz praktischer Mensch. Der hat viel Coaching selbst gegeben und Beratung gemacht. Und genau das, was Annika jetzt so gesagt hat, es geht ihm darum, das soll ein praktisches Werkzeug sein. So, das soll umsetzbar sein, soll nicht zu kompliziert sein. Der hat auch so in seinen Büchern, schreibt er auch gerne so, Psychologen, nun komm mal runter hier. Nun mal nicht so psychologisch hier, nicht so. Und das habe ich mir sehr von ihm abgenommen. Das ist auch meine Art, verständlich zu sein, ne? Also klar zu sein. Klärungshilfe, so. Und nicht anfangen hier so ein Psychogebabbel und du verstehst gar nichts mehr. Mhm. Wir haben doch letztens wir beide in einen Podcast reingehört von zwei, weiß nicht, ob das Psychologen sind, also zwei Kollegen. Und da haben wir gesagt, nein, so und so nicht. Nein, bitte nicht. Das war so, wie kann man das mal beschreiben?
Sehr verschraubt.
Sehr verschreibt, so salbungsvoll.
Ja, aber ohne praktische Beispiele. Also ich wusste gar nicht, worüber reden die jetzt eigentlich. Also das war so sehr abgehoben und mit Konzepten und ich weiß nicht was durchzogen. Da hat keiner gesagt, ja, da fühlt man sich mal so. Oder
war die Fische nur mal...
Ja, so. Also das, ich habe mir nicht vorstellen können, in welcher Alltagssituation das jetzt relevant gewesen wäre. Ja.
Ich kenne aber solche Berufskollegen, aber wir wollen hier kein Bashing machen. Ich meine nur, also es gibt bestimmt die Menschen, die hören denen gerne lieber zu, vielleicht sogar als uns, was ich mir kaum vorstellen kann. Aber bei uns ist wenigstens mal was los.
So, jetzt war ich aber noch nicht ganz durch.
Oh, Entschuldigung.
Ja, wir haben ja schon 4 Punkte. Was mache ich, wenn ich das so ein bisschen für mich ändern will oder meine eigenen Kommunikation auf mich gehen? Ein wichtiger Punkt. Das ist die sogenannte, was habe ich mir hier notiert, Arbeit mit dem inneren Kind.
Oh je, jetzt geht's los.
Also
Frau
damit,
Stahl,
nö, überhaupt nicht. Nee. Also wenn du immer alles auf ein Beziehungsohr hörst, dann kann ja oft dann weißt du einfach, du hast das vielleicht als Kind gehört, dann liegt dem ein verletztes inneres Kind zugrunde. Mhm. Und das trägst du ja bis heute mit dir rum. Das ist ja immer noch irgendwie, du kannst dich daran erinnern, das hat dich geprägt und so. Ja. Ne? Ja. Und dann ist es natürlich möglich, dass du zum Beispiel eine therapeutische Begleitung dir suchst, mit Menschen darüber redest und dieses innere Kind mal ein bisschen untersuchst. Mhm. Aber auch richtig gut wäre es, so ein gewisses Selbstmitgefühl zu trainieren, indem du lernst, dass du dir selber liebevoll begegnest. Mhm. Und dass du dir überlegst, wenn du wieder mal alles auf dich beziehst, dass du überlegst, was hatte ich denn als Kind in dieser Situation eigentlich gebraucht? Warum reagiere ich so? Was hätte ich mir gewünscht, was in der Kindheit besser gewesen wäre? Und dass du dir das dann selber gibst oder versuchst, es irgendwo eher zu bekommen. Also wenn du das Gefühl hast, dich hat keiner gelobt, dann sag doch deinen Partnern, Freunden, Umgebung, ich brauche von euch öfter mal ein Lob, einfach um festzustellen, ob ich etwas gut mache. Mhm. Ich habe das als Kind nie bekommen. Mhm. Ihr geht da so selbstverständlich um, aber ich würde es gerne mal hören. Mhm. Oder, dass du, wenn du dann mal gelobt wirst, sagst, das tut mir so gut, dann lobt dich auch jemand öfter. Ja. Ja. Es ist einfach so, dass wir im täglichen Leben oftmals das Loben vergessen. Wir kritisieren so leicht, aber wir loben so selten. Das finde ich immer sehr schade, denn das ist genauso wichtig. Und ich freue mich doch, wenn jemand irgendwas Tolles tut, dann möchte ich das demjenigen sagen.
Ja, und zwar
aber nicht jeder hat das Bedürfnis danach.
Und zwar echt und authentisch. Na. Dieser innere Kritiker, wir kommen von Friedo nicht los. Ne? Auch, ist auch eine Weite für uns eines Modells, dass wir in uns drin verschiedene Persönlichkeiten haben, ohne dass wir jetzt schizophren oder multiple gestört sind. Aber wir haben so einen inneren Kritiker, der immer so loslegt und sagt, du kannst ja doch nicht oder das kannst du doch besser, was soll denn der Kram? Dass man den erkennt und dann auch mal dem inneren Kritiker mal den Mund verbietet und seine Schnauze. So ist es nicht.
Und was das Tolle ist, ist ja, wenn ich lerne, nicht automatisch immer diesen Kritiker zu hören, nicht automatisch alles zum Beispiel übers Beziehungsohr zu hören, gewinne ich ja, gebe ich im Grunde Freiheit.
Ja.
Ich kann ja prüfen, was wirklich gemeint ist. Ja. Und damit vermeide ich, dass alte Verletzungen immer wieder aufgeholt werden oder rausgeholt werden. Wenn ich als Kind verletzt wurde, weil man immer gesagt hat, du bist nicht genug, du hast da nicht genug gemacht, warum soll ich mir das als Erwachsener auch immer antun? Nur weil ich jeden Satz so höre. Ich gewinne ja eigentlich dazu, wenn ich die Sätze nicht mehr so höre und sie mal auf den Wahrheitsgehalt untersuche und vielmehr darauf höre, wie ist denn derjenige, wie ist meine Beziehung zu dem eigentlich? Wie ist der andere überhaupt? Was sagt er über sich? Und du auf einmal feststellst, es ist ein ganz netter Typ, ganz nette Frau, die will dir gar nichts. Die sagt bloß, Ampel ist rot. Ne? So. Damit gewinne ich ja.
Ja, nur. Und nochmal für dich selbst, wir reden ja eigentlich ständig mit uns selbst. Sagen wir, schlafen, dann träumen wir, dann haben wir eine Story in unserem Kopf, da sind wir auch mit, wir sind dann nochmal 24/7 mit uns zusammen.
Das ist anstrengend.
Wie schlimm, ne? Also für einige muss es wirklich, ja, es ist auch. Und da sagen auch einige, leider, ich muss mich betäuben, weil ich halte das mit mir gar nicht mehr aus. Und dann entstehen psychiatrische Erkrankungen dadurch. Dass sie das nicht können. Aber für uns, sagt man ein Tütelchen normalos, achtet drauf, wie ihr mit euch selbst umgeht, wie ihr mit euch redet. Ihr hört euch 24 Stunden zu. Also es wäre doch schlimm, wenn ihr euch zuhört und ihr redet nur irgendwie so richtig doof mit euch.
Ja, oder kennst du das? Ja, genau. Oder man hört immer die Stimme noch von jemandem, meinetwegen Mutter, Vater, Freund, keine Ahnung, die einem irgendwelche schlimmen Sachen an den Kopf wirft.
Komm, das kriegst du doch nicht hin, das schaffst du.
Ja, immer wenn du etwas tun willst, hörst du die Stimme im Hinterkopf, die dir sagt, das wird wieder ein Debakel. Kriegst du nicht hin. Alten die?
Nee, und jetzt erst recht. Und was ganz heilsam ist zu sagen, das war mal, ne? Ich war ein Kind, ich war klein, ich war machtlos. Ich bin jetzt groß, ich bin erwachsen. Habe vielleicht selbst Kinder, bin für mein eigenes Leben. Ich bin nicht mehr darauf abhängig und ich bin nicht mehr so abhängig, wie ich damals war. Ich bin wirklich erwachsen. Ja.
Manchmal ist das ja auch ganz spannend, dass man durch Zufall oder so in so Situationen gerät, in denen man schon mal als Kind dann war, mal wegen gleicher Laden oder du gehst ins gleiche Restaurant oder irgendwie sowas und auf einmal stellst du fest, das ist ja alles viel kleiner.
Ja.
Naja, du warst ja eben auch ein kleines Kind, das schien dir alles größer. Und auf einmal, oder du stellst fest, dieser Mensch, der dich immer fertig gemacht hat, der ist aber alt geworden. Oder nur noch ein Wurzelmännchen oder so. Dass sich die Sachen auch manchmal im Laufe der Zeit alles relativieren. Und wenn du das mitkriegst, dann ist eigentlich höchste Eisenbahn, dann auch den Rest mal zu überlegen, muss ich eigentlich wirklich diese Stimme immer im Ohr haben? Muss ich wirklich alles übers Beziehungsohr oder und alles immer auf mich selbst beziehen, muss ich ständig Selbstkritik üben. Warum höre ich denn nicht hin? Meine Freundin sagt immer, sie findet, dass ich toll aussehe. Der Bekannte sucht extra meine Nähe, um bestimmte Probleme mit mir zu besprechen, weil er sich bei mir sicher und aufgehoben fühlt. Wieso habe ich das Gefühl, ich genüge dem nicht?
Und ich muss auch nicht ständig aufspringen und irgendwas tun, damit man mich lieb hat. Nee, man liebt mich auch so wie ich bin, ohne dass ich gleich das Fenster auf und zu mache oder auf die Bremse trete. Ne? So.
Aber da muss man eben darauf achten, ob einem Menschen das auch zeigen und das dann auch ernst nehmen und nicht wieder in die eigene Art interpretieren.
So.
Ne? Und wenn dich jemand lobt, dann bitte genießt es.
Ja, und
genießt es, sagt nicht immer nein, ach was.
Und bedankt euch.
Ja.
Und dann könnt ihr auch sagen, schönes Wort oder schöner Satz, erzähl mir mehr.
Oh, das ist jetzt gerade mein Lieblingsthema, komm hier.
Lob mich mal mehr. Das sage ich mal, ich könnt ihr stundenlang zuhören, wirklich, danke.
Tolles Thema.
Ja, und dann guckt ihr ihn richtig in die Augen und nehmt es auch wahr. Dieses so beiläufig und nein, wir werden viel zu wenig gelobt. Eure Kritik bleibt immer länger hängen als Lob. Können wir aber ändern.
Ach.
Ihr Lieben, wir haben jetzt aber richtig euch hier zugeballert.
Jetzt haben wir euch richtig zugeschüttet, Leute. Ja,
könnt
jetzt
ihr
habt ihr eine Woche lang was zu überlegen.
Würde mich echt interessieren, war das jetzt too much? Wir können auch seicht und sanft und psychologisch. Und was macht es mit dir?
Lass mich deine Füße kneten und auf der Bastmatte und ein Jasmin-Tee trinken.
Gerne. Oh. Oder wir machen das, wir bleiben so, wie wir sind. So.
Ja. Nein, das war jetzt viel, aber ich glaube, die meisten Menschen wissen, worüber wir jetzt geschnackt haben.
Ja.
Wir beobachten das.
Ja.
Das ist etwas Ureigenes. Machen wir Menschen alle.
So.
Brauchen wir auch.
So.
Ne?
Wir freuen uns wieder.
Ihr werdet jetzt von uns gelobt, weil ihr seid das beste Publikum, was man sich vorstellen kann.
Ihr habt es durchgehalten wieder.
Ja.
Ihr habt bis zum Ende zugehört.
Ihr seid fantastisch. Ihr hattet tolle Mails. Wir haben ein paar ganz tolle Sachen bekommen.
Ja.
Auch an uns privat.
Ja.
Also richtig schöne.
Ja. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank. Und ihr könnt euch jetzt wieder freuen, wenn nächste Woche wieder diese sensationelle Sendung kommt.
Wie heißt sie noch? Wie war es noch?
Psychologen
beim
Futtern.
Beim Saufen,
ja. Ja, wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt die Wärme.
Und habt eine schöne Woche. Und putzt eure Ohren, ne?
Putzt eure Ohren. Und denkt mal drüber nach, wie ihr das da mit euren Öhrchen macht.
So, und schreibt
und
uns.
Ob ihr auch alles auf dem Beziehungsohr hört oder ob für euch wirklich die Ampel rot ist und die Wiese grün.
Und ich bin am Überlegen, ich werde Frido, glaube ich mal, den habe ich ja Jahrzehnte nicht mehr gesehen, ne? Den werde ich einfach unseren Podcast mal schicken.
Das ist eine gute Idee.
Lieber Frido, falls du uns hören solltest, dann liebe Grüße und wir haben dich jetzt richtig gelobt oder das Lob kam vom Herzen. Ja, ohne dich. Tatsächlich hätte unser Lebensweg ein bisschen anders ausgesehen.
Das hätte
er. Unser beruflicher. Mein Lieber, mach's gut. Und ihr macht es auch gut und bis bald.
Bis dann. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.